Wir sind beim Brief Nummer wie viel, Nina?
Ich bin gerade am Nachschauen. Vier.
Vier, das ist gut möglich. Wir haben ja letztes Mal über die Übersetzung diskutiert. Ich würde es so übersetzen. Mach nicht einfach das, worin du am besten bist.
Mhm.
Ja.
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 Ist okay.
Wir haben ja da schon mal unsere Vorbehalte gehabt, bevor wir den Brief überhaupt gelesen haben.
Mhm.
Was ist nach der Lektüre vom Brief?
Ist nach wie vor ähnlich, würde ich meinen.
Mir erschließt sich der Sinn nicht ganz, aber vielleicht können wir das jetzt zusammen erarbeiten.
Ja.
Die Ja-Sagerin. Also der Brief sagt, das, was immer am besten ist, ist nicht automatisch das, was am meisten Sinn, Freude und innere Ruhe gibt. Man soll einfach nicht blind der eigenen Stärke folgen, einem Prestige oder einem äusseren Erfolg, sondern etwas suchen, wo man Können und Lebendigkeit zusammenbringt.
Ja. Ich kann auch wieder mal genau sagen, das sage ich auch noch häufig.
Also, er sagt, erster Gedanke, viele unglückliche Menschen tun genau das, worin sie am besten sind. Das ist ja nicht das, was man wirklich häufig hört. Sonst ist ja viel mehr einmal so der Tipp an junge Leute, ist ja, find dein Talent, find deine Stärke und mach daraus den Beruf.
Eben, aber das kritisiert er ja.
Eben, aber das ist noch ein lustiger, der Gedanke an sich ist originell, weil er anders ist.
Ja, umgekehrt.
Wir haben es mit einem originellen Grundgedanken zu tun.
Ja, also es ist einfach nur provokativ. Aber ja.
Ja, und er sagt, warum, oder warum ist das so? Wie komme ich auf den Gedanken? Weil das Können und die Erfüllung sehen nicht das Gleiche.
Ich meine, in dem hat er ja schon recht, das muss nicht so sein.
Nein, aber es ist doch zwangsläufig so, wenn du etwas gut kannst, hast du ja wahrscheinlich auch mehr Freude daran.
Ja, aber er sagt jetzt zum Beispiel weiter unten, er liebt Basketball, oder? Aber er hat nicht Basketball zu seinem Lebensinhalt, Job gemacht. Ich weiß nicht, wie gross er ist, liegt vielleicht ein bisschen an dem. Aber ich meine, das gibt es ja schon. Es kann schon sein, dass man in Sachen gut ist und aber die Leidenschaft nicht hat oder den Durchhaltewillen nicht hat. Und das ist das eine. Und andererseits ist ja auch Gefahr, wenn du etwas liebst und das dann zu deinem Job machst, dann liebst du es eben vielleicht nicht mehr, weil es so jeden Tag ist, immer ist. Ja, weil es aus der Leidenschaft wird ein Job und allenfalls geht durch das die Leidenschaft kaputt. Das ist theoretisch schon möglich, so in dieser Absolutheit.
Es kommt, ja, das stimmt natürlich so. Sagen wir, du bist sehr talentiert im Malen und dann setzt du auf die Karte Malen, also Kunst, und dann ist ja dann auf einmal wird aus einem Hobby oder aus einer grossen Leidenschaft wird ja dann ein Beruf, wo du musst performen, wo du musst dich verkaufen, wo du musst Geld verdienen. Genau. Und das kann natürlich schon sein, dass dir das ein Stück weit Energie raubt oder den Druck so erhöht, dass du eben den Flow nicht mehr hast.
Ja, eben, oder die Leidenschaft kaputt geht. Und früher hat es dich glücklich gemacht zum Malen. Und wenn das dein Job ist, magst du morgen eigentlich fast nicht aufstehen, weil du einfach denkst, jetzt muss ich wieder, ja, liefern und eigentlich kann ich nicht, will ich nicht. Aber ich meine, das kann man sich irgendwie noch so ein bisschen einfacher nachvollziehen in so kreativen Berufen, oder? Bei uns Anwälten,
also,
ist es ein bisschen schwieriger zu vorstellen.
Ja gut, ich kann mir schon vorstellen, wenn du sagst, wenn du weißt, so einen klaren Berufswunsch hast, du hast ja das scheinbar gehabt. Also wenn du mit 14 gewusst hast, ich will Anwältin werden. Oder ich will Staatsanwältin werden. Und du dann bist, weil du weißt ja, bevor du nicht bist, weißt du ja gar nicht, was das wirklich ist. Also man weiß ja nie, was man sich einlässt, bevor man es nicht wirklich selber macht.
Ja.
Und wenn man dann so einem starken Bild folgt, kann das schon in einer grossen Ernüchterung.
Ja, das ist eine. Dass wenn du das schon lange weißt und dann verfolgst und eigentlich gar nicht weißt, was auf dich zukommt, dann bist du allenfalls tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Aber das andere, und das ist ja das, was eigentlich da in diesem Kapitel darum geht, ist, du bist in etwas mega gut oder weißt es, es wird dir gesagt, und dann machst du aufgrund von deiner Stärke das zu deinem Job. Das ist ja etwas komplett anderes. Oder? Es ist nicht, ich bin 4 und ich würde gerne Basketballer werden und dann strebe ich das an und meine Basketballer sind allenfalls enttäuscht. So, mit 16, weil ich die Grösste in der Klasse bin und auch noch den Böllen gut rühren kann, trimmt man mich richtig Basketball und ich bin super gut und dann bin ich Basketballerin und dann merke ich, so viel Spass macht es mir gar nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Oder? Beides kann zum gleichen Ergebnis führen.
Gut, aber das ist dann mehr so die Frage, was ist wirklich deine eigene innere Motivation und was ist die Gesellschaft, die Eltern, das Umfeld, das dich reindrückt? Oder nicht reindrückt, ist das falsche Wort, aber wo dich halt irgendwie pusht und du dann irgendwie du merkst, aha, wenn ich da im Fußball so gut bin, komme ich Anerkennung und Lob über und du dann der Anerkennung und dem Lob folgst, aber nicht wirklich der Passion Fußball. Also im Hintergrund ist ja dann die Frage, was ist da wirklich, wirklich wichtig? Ja. Ist es die Anerkennung, ist es Geld, ist es der Einfluss, ist es die Sicherheit oder ist es etwas ganz anderes? Mhm. Was wäre denn für dich wichtig? Kannst du das überhaupt so sagen?
Damit ich das auf einen Begriff kann, nein. Aber also wichtig, ich meine. Ich habe immer irgendetwas wählen, wo ich am Morgen aufstehe und Freude habe und es immer wieder etwas anders ist. So das Monotone habe ich auf keinen Fall wählen. Und ich habe Action wählen. Und irgendwie, ja, so ein bisschen auch das Reibende in Konflikt gehen, auch mit mir selber in Konflikt gehen. Also, ja. Ja, eben, das, ich weiß nicht, es gibt nicht einen Begriff, der das zusammenfassen würde.
Aber ich glaube schon, weißt du, ich sage das ja immer wieder, ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst, aber sagen wir, wir sind ja beide auch im Gericht gewesen, wir kennen auch diese Seite, und ich würde jetzt so sagen, dass ich, wenn ich jetzt schaue, wer denn am Gericht geblieben ist und wer jetzt auf der Strafverteidigerseite ist oder wer zu einer Wirtschaftskanzlei gegangen ist, das ist schon ein klein anderer Schlag Persönlichkeit. Mhm. Also es ist dann nicht so zufällig, wer es wo anzieht. Es ist dann eben auch im Hintergrund ist dann eher ein Sicherheitsdenken oder eine Gefahr, oder dass man Langeweile nicht vertreibt, oder dass man Routinen nicht vertreibt, oder dass man erst recht Routinen sucht. Das sind ein Stück weit andere Typen.
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Aber das ist ja nicht... Dann ist es eine Typenfrage und nicht, in was bin ich gut.
Ja, das ist dann auch, aber was ist dann auch wieder die Frage, in was sind wir denn gut? Also,
das ist wenn, ganz eine andere Frage,
wenn
ja.
Bist du in etwas gut?
Ich finde es ehrlich gesagt noch speziell auf unseren Job oder sogar auf den ganzen juristischen Bereich gemünzt. Ist es noch schwierig? Sonst ist es relativ einfach. Bist du gut im Basketball, ja oder nein? Bist du gut im Fußball, ja oder nein?
Aber ja, das stimmt so. Eben nicht. Sagen wir, im Fußball ist ein riesiges Ding eine mentale Sache. Sind alle etwa gleich gut? Und wer denn den Schritt macht im Profifußball, wer nicht, hängt gerade ab. Hast du einen Trainer, der auf dich setzt?
Ja, aber du musst an einem gewissen Niveau, oder? Ohne daran kannst du es vergessen. Du musst auf einem gewissen Niveau sein und nachher dort oben bei diesem Niveau entscheidet dann zwischen gut und der Exzellenz entscheidet dann noch darüber hinaus Sachen. Ja, bin ich bei dir. Aber bis zu einem gewissen Maß ist es reines Können. Alles andere ohne dran geht ja einfach, fällt einfach raus.
Ja, aber ich finde eben, das Bildungssystem, und er sagt, das Bildungssystem schiebt unsere richtige Stärke.
Ja.
Ich habe das anders erlebt.
Inwiefern?
Du bist in der Primarschule, du bist besonders gut in Mathe. Dann wirst du nicht in der Mathe, wo deine Stärke ist, gefördert. Sondern dort wirst du bremst, dort wirst du angehalten, dort langweilst du dich zu Tod. Und dort, wo du halt schwach bist, sagen wir jetzt, was sagen wir im Deutsch, dort wirst du dann getrimmt, dass du aufs Niveau raufkommst. Also die Volksschule führt zu einer Nivellierung und nicht zu einer expliziten Stärkenförderung.
Bei dir?
Generell.
Du weißt, dass das aktuell noch so ist?
Nein.
Also. Ich glaube, es hat ein paar Veränderungen gegeben, seit du in der Primarschule warst. Aber ja, bei mir war es auch noch sehr ähnlich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders ist. Überhaupt das Unding mit diesen Noten. Es ist ja immer das Gleiche. Die Guten sind gut, die Mittelguten sind mittelgut, die Schlechten sind schlecht. Und für die Schlechten sind die Noten, das muss ja irgendwie, da musst du einen starken Selbstwert haben, dass du dann mit dem umgehst.
Mhm.
Aber insofern, ja, stimmt über die Noten und das System trimmt dann schon den Weg. Definiert schon das weitere Fortkommen.
Das auf jeden Fall, aber ja nicht, also wenn er sagt, ja, eben wähl deine, also man wird gepusht, dass man in den guten Fächern mehr macht. Und er sagt ja dann, ja, Fächer sind einfach ein Fach, ist aber nicht das Leben. Ja, aber ich meine, das ist noch nicht auf der Primarschule, oder? Dort sind die Noten entscheidend, wie dein weiterer Weg möglicherweise geht, generell geht.
Ja gut, er meint es vielleicht in dem Sinn, quasi Noten geben Signal im Sinn, hey, du bist gut, mach weiter auf dem Weg. Und vielleicht würdest du viel glücklicher werden, statt das Gymnasium zu machen, irgendwie eine Lehre als Tierpflegerin.
Ja.
Das stimmt schon.
Das ist auf jeden Fall so, ja.
Also die Frage ist nicht eigentlich, wenn du jetzt, sagen wir, mit 16 vor dieser Wahl stehst, ist eigentlich nicht die Frage, worin bist du super, sondern die Frage ist, was hält dich lebendig? Wo bist du wach? Wo hast du Freude?
Ja, nicht nur. Also schlussendlich musst du das ja eigentlich immer wieder stellen, nicht nur mit 16. Oder? Eigentlich wäre ja eigentlich die Idee, dass man sich immer wieder die Frage stellt und dann wieder ein bisschen fein justieren oder allenfalls sogar grob justieren und sagt, ich bin jetzt 10 Jahre Banker gewesen, jetzt werde ich halt Bäcker. Also oder ich bin ein Anwalt und werde jetzt Podcaster, zum Beispiel. Jetzt einfach rein theoretisch.
Nina Langner, wo fühlst du dich wach?
Wach?
Wach. Lebendig.
Wenn ich vor meinem Kumpi sitze und den anmaulen, weil ich mich darüber irgendetwas aufrege. Es ist erstaunlich, das ist in der Regel den ganzen Tag. Immer, fast immer. Recht häufig. Einfach mein Alltag.
Fühlst du dich wach?
Recht, ja. Aber also natürlich gibt es Ausnahmen.
Aber was hält dich wach? Ich weiss schon, dass du wach bist. Wir haben ja ein Grossraumbüro, das zweite.
Was hält mich wach? Es ist die Einzelschicksale. Es sind Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Es sind rechtliche Fragen, wo ich denke, das kann doch nicht sein.
Also ich kann es ja zusammenfassen. In dem Fall bist du genau am richtigen Ort.
Zumindest habe ich das momentan das Gefühl, ja.
Eben, nein, aber das ist ja, dann können wir oder du für dich die Frage ja positiv beantworten, die er da aufwirft.
Ja, also welche Frage? Ich soll nicht das machen, wo ich eigentlich gut drin bin.
Nein, du hast etwas gefunden, wo du eben wach bist.
Ah, ja,
ob gut
schon,
oder
ja.
Nicht, das ist dann eine andere Frage.
Ja, die Frage müssen wir auch nicht beantworten.
Nein, aber ja, also ohne Anerkennung geht es ja nicht. Aber du hast etwas gefunden, wo du musst sagen, okay, ich bin wach.
Ja.
Ich bin da, ich habe den Drive, es gefällt mir.
Ja, aber ich glaube, dass unser Job machst du nicht, wenn du das nicht hast.
Das glaube ich auch. Lage mir brennst du da aus.
Ja. Also das schaffst du nicht.
Gut, jetzt ist die Frage, ist es ein Gleichgewicht, wie er sagt, aus Können und aus Freude? Also es muss Exzellenz und Befriedigung müssen ausbalanciert sein. Es soll dich täglich fördern und fordern und das soll dazu führen, dass du am Morgen gerne aufstehst. Stehst du am Morgen gerne auf?
Nein, ich stehe nicht so gerne auf. aber das ist nur, weil ich so gerne schlafe. Ja, also schlussendlich ist das
ja, schon... Ja gut, du könntest. Also weißt, sind wir mal ehrlich. Wenn wir nicht aufstehen wollten, müssen wir einfach nicht aufstehen.
Aha, ja, natürlich, ja. Ich könnte einfach liegen bleiben, das ist richtig, ja. Außer ich habe Termin, wäre ein bisschen blöd.
Nein, dann kommst du halt nicht an den Termin. Und dann, was würde passieren?
Ja, nicht viel.
Eben.
Ein bisschen ärger.
Nein, aber du stehst nie mehr auf.
Ja.
Weil du nicht... Also die Erde würde weiterdrehen.
Natürlich.
Eben.
Natürlich.
Also jeden Tag stehen wir ganz freiwillig auf.
Ja.
Dann müssen wir uns nichts vormachen.
Nein, natürlich, ja.
Und wenn wir maulen und den ganzen Tag rumsudern, dann sollen wir einfach nicht mehr aufstehen.
Ja. Das Umemulen ist eben ein Grund, warum ich aufstehe. aber ja. Nein, das klingt so, als würde ich nur umemulen. Aber ja, nein. Also ich glaube schon, dass ich das gefunden habe. Ich nehme an, du auch.
Ich stehe unglaublich gut auf.
Nein, die Kombination aus Befriedigung, Können oder Exzellenz, wie du das genannt hast. Und ja, also das Mischmasch zwischen gut drin sein und das Lieben.
Ja, ja. Nein, natürlich, ja. Auf was muss ich antworten?
Nicht das, ob du das auch gefunden hast.
In meinen Augen, aber ich, das, weißt, das ist ja nur eine Einsicht. Aber ich kann mir für mich keinen Job vorstellen, der idealer zu mir passen würde, als das, was ich mache. Gibt es etwas, wo du mich drin sehen würdest, wo noch besser passen würde, als das, was ich mache?
Nein.
Aber wir haben natürlich das Privileg, dass wir unseren Job ein Stück weit auf uns anpassen können. Ein Stück weit.
Inwiefern?
Wir können Mandat auswählen, wir können die Arbeitsweise auswählen, wir können die Arbeitszeit auswählen. Wir können.
Ja, aber auch nicht nur. Das klingt jetzt so. Es ist lustig, weil ich heute habe ich mir auch wieder darüber nachgedacht. So, es ist ja März durch, oder? Da haben ja ganz viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte müssen ihr Pult aufräumen und man hat es überhaupt nicht gemerkt. Und wir sind dann einfach so dem ausgeliefert. Also meine Fristen und so, dem sind wir ja ausgeliefert. Dort haben wir eben keine Gestaltungsmöglichkeit.
Also ich werde also einfach überrollen.
Richtig, aber du hast jetzt gesagt, natürlich können wir den Alltag gestalten, so, aber in Rahmen, die uns vorgegeben werden von anderen Seiten.
Nein, natürlich. Das Leben an sich hat ja, gibt gewisse Sachen vor, oder? Aber ich sage nur,
ich
weißt du, vergleichen.
Ich habe nicht das gemeint, aber ich kann jetzt nicht das Gefühl haben, ja.
Aber weißt, mit ganz vielen anderen Jobs haben wir recht viel Flexibilität und Gestaltungsfreiraum.
Ja, natürlich, ja.
Aber darum sind wir wahrscheinlich auch dort, wo wir sind, weil wir eben Routinen nicht verträgen, weil wir also das spontane Wilde, das im Notfall rumrennen, oder da musst du ja auch...
Du musst ein gewisser Typ Mensch sein,
ja.
Um das wählen können.
Gut, jetzt... Prestige, das ist ja, ich würde sagen, ein grosser Treiber. Ich habe letztens einen Podcast gehört mit einem unmöglichen Verleger und der erzählt dann auch, hey, ich habe einen Rolls und einen Fahrer und du merkst aus der Geschichte heraus, der hat einen Rolls und einen Fahrer nicht, weil er das mega findet, sondern weil er imponieren will. Mhm. Und er setzt das auch ganz kalkuliert ein. Wenn er ein Mandat fischen will, etwas erreichen will, dann kommt er mit Rolls und Fahrer. Das Gleiche ist, wenn er von deiner Uhr am Handgelenk redet. Er sagt, erfolgreiche Menschen musst du das irgendwie repräsentieren. Also nimmst du eine teure Klinker an den Arm und das zieht wieder Erfolg an, weil du Erfolg ausstrahlst.
Mhm.
Mir ist das sehr armselig vorgekommen. Es ist so billig. Und er mag ja vielleicht ein Stück weit recht haben, aber auch nur ein Stück weit und sicher nicht bei allen.
Das glaube ich auch, aber ich glaube schon, dass das auch zieht. Ich glaube, das kann ziehen.
Aber es zieht ja gerade bei denen, die es eben nicht erreicht haben und finden, boah, ich möchte auch mal so einen Rolex.
Mhm.
Zieht es bei einem Rolex-Träger, dass der andere auch einen Rolex hat?
Nein. Aber wow, der hat einen Rolex, der muss erfolgreich sein. Das
ja,
du nicht. Ich wollte auch einen. Du bist nicht irgendwie eine Produktplatzierung. Das glaub, nein, das glaube ich nicht. Oder nicht zwingend. Kann wahrscheinlich schon sein, wo der hat einen Rolex, ich will auch einen. Oder wo der hat einen Rolex, ich will auch einen Rolex.
Und ich meine, wenn wir jetzt unseren Anwaltsjob anschauen und die Möglichkeiten, die wir ja hätten oder hatten, du vielleicht heute noch, ich nicht mehr. Aber weißt du, so, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf eine Wirtschaftskanzlei oder ich bleibe auf dem Gericht oder ich gehe zur Staatsanwaltschaft. Also vom Prestige her, wie schätzt du da die Strafverteidigung ein?
Das ist die höchste Kategorie. Die haben den meisten Prestige. Alle wollen das.
Das siehst du auch im Stundenansatz.
Genau, das siehst du im Stundenansatz. Ja, nein, natürlich. Ich meine, das war häufig Thema gewesen. Ah, Nina, du bist jetzt Anwältin, was machst du? Ah, Strafrecht. So einmal leer geschluckt. Also nicht Leute, die ich gut kenne. Und dann so mitleidig, ja, okay. Aber ich meine, es ist ein bisschen die Frage, oder? Was ist Prestige? Geht es ums Geld oder geht es um anderes? Das ist auch eine Ansage, das muss nicht für jeden gleich beantwortet werden.
Ja, also. Aber die in der Strafverteidigung landen, das sind sicher nicht die vom Prestige treiben werden.
Finanzieller Hinsicht? Nein,
nein sicher nicht.
Ja,
nein,
das
sind ja, eben, das sind Leute, die treiben sind, das ist ein tieferer Treiber. Das ist irgendein Kampf für Gerechtigkeit, ein spezielles Verständnis auch von einem Staat, von einem Rechtsstaat.
Ja.
Das sind ganz andere Treiber. Ja. Und jetzt, wenn wir jetzt gerade den Treiber anschaut, findest du dann die Rolle, die du hast, passt zu deinem Wesen?
Ich denke schon, ja. Nein, es ist schon so, ja.
Also eben, es ist also wirklich so der David gegen Goliath, also der, auch, eigentlich auch ein Stück weit der Unverstandene in der Gesellschaft. Also wir haben das Gefühl, wir sind unwichtig für einen funktionierenden Rechtsstaat. Ich habe das Gefühl, ich sehe unwichtig für einen funktionierenden Rechtsstaat. Ohne unsere Rolle ist kein kontradiktorisches Verfahren und damit auch keine Wahrheitsfindung und ein Gerichtsurteil möglich. Wir sind eine Grundbedingung, aber von der Gesellschaft wird das überhaupt nicht erkannt und gutiert oder Regel, estimiert.
Ja. Ja.
Sondern es ist immer, wie kannst du nun? Wie kannst du denn umverteidigen?
Ja.
Und auch die Staatsanwaltschaft oder Gericht haben ja immer mehr Tendenz, so zu sehen, euch braucht es nicht.
Mhm.
Wir könnten es gerade so gut selber.
Es wäre so viel angenehmer, ja. ja, nein, das ist so, ja.
Und eben in so einer Rolle muss man sich ja dann auch wohlfühlen.
Ja.
So ein bisschen zwischen Stuhl und Bank und vielleicht auch der Falsche, der Mächtigen auf die Füße stehen.
Ja, und es ist natürlich schon, also ich meine, die Frage, wie kannst du nur oder wie kennst du jemanden, der das und das gemacht hat, vertreten? Also ich meine, wir wären ja, glaube ich, alle Strafverteidiger wären reich, wenn sie jetzt mal irgendwie 5 Franken für die Frage bekommen hätten. Und es ist so lustig, mein Umfeld ist dann immer so, Nina, es tut mir leid, jetzt musst du die Frage schon wieder beantworten. Und ich finde es eigentlich noch lässig. So, dass, wenn dich die Leute anschauen und finden, wie kannst du nur? Dann denke ich, ja. ja, kann nicht jeder, aber ja, ich kann. Danke der Nachfrage.
Ich finde, das ist ja auch etwas, was ich haben müssen, ein Stück weit teuer zahlen. Und du hast das ja auch immer ein bisschen kritisiert. Wenn früher eine Mandatsanfrage kam, und ich habe eigentlich gewusst, ich habe keine Kapazität mehr. Oder ich sollte nicht.
Mhm.
Und nachher ist es ja die Art und Weise, wie ich dann aber das abgewimmelt habe oder Nein gesagt habe, ist so gewesen, dass das Gegenüber immer gemerkt hat, das Nein ist nicht ein Nein.
Mhm.
Und dann hat man können nachbohren und dann hat es mich angefangen zu interessieren, sofort aufgekumpt und am Schluss hat das Mandat gleich gemacht.
Mhm.
Ich habe das übrigens letztens in einer Hauptverhandlung erlebt mit einem unglaublich zugewandten, unglaublich raffiniert fragenden Vorsitzenden. Kommt der Beschuldigte rein und sagt, ja, er möchte heute eigentlich keine Aussagen machen, er verweise auf die früheren Aussagen. Und dann kommt die Frage, bla 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 bla. Ja, eben, ich verweise auf die früheren Aussagen, weil ich möchte heute nichts falsch sagen, vielleicht um mich nicht richtig erinnern. Und dann packt das der Vorsitzende ganz geschickt und sagt zum Beschuldigten, ja, aber das ist ja eine Frage, die gar nicht von Erinnern abhängig ist, sondern es geht darum, was sie heute darüber denken. Und nachher ist er schon an der Wand gestanden, oder? Und dann hat er sich so und mit einiger Geduld ist das weitergegangen und immer tiefer und nochmal. Und für das brauchen sie doch wirklich keine Erinnerung. Und er ist nicht mehr rausgekommen. Ja. Er hat sich quasi um Kopf und Kragen angefangen zu reden. Einfach schlecht vorbereitet gewesen.
Nicht standhaft, nicht das, was er eigentlich wirklich wollte. Oder? Ja, auf nein, das willst du eigentlich, darum bist du auf dem gekommen. Du hast eigentlich früher nicht wollen, die Mandatsfragen wirklich absagen, darum hast du so ein bisschen
Wischi-Waschi,
eben. Genau. Und das haben wir gespürt und dann...
hat man mich gepackt. Und heute, wenn ich Nein sage, gibt es keine Nachfragen mehr. Es ist so klar, dass Nein Nein ist.
Ja, genau, und immer, genau so läuft es. Ja, genau.
Okay.
Es läuft für mich zu, hast recht, aber es ist nicht nur.
Das Entscheidende oder der ganze Ernst liegt zwischen einem Angebot bekommen und einem Annehmen.
Wir sind wieder zurück auf dem Kapitel Ja.
Auf, ja, was?
BIM bist du jetzt wieder zurück.
Ja,
mhm.
Aber da bin ich völlig BIM. Dass man nicht aus falschem Prestige denken oder weil man sich geirrt fühlt, dass man jetzt da die Anfrage hat, einfach annimmt.
Ja, und ich finde, es geht, also bei mir geht es noch einen Schritt, also ich bin gleicher Meinung, aber es geht noch einen Schritt weiter. Es ist genau das Gleiche mit Fälle annehmen. Wenn ich merke, ich kann es nicht mehr stemmen, dann nehme ich es nicht mehr an, weil ich muss ja allen anderen auch gerecht werden, oder? Ich bin zwar sehr geirrt, dass jetzt vielleicht jemand genau unbedingt mich will, aber es bringt überhaupt nichts, dass ich das annehme und dann für alle anderen und für den jetzt wenig habe und meinen eigenen Maßstab nicht mehr gerecht
wird. Ja, das, aber weißt, man hat ja dann hin und, ja, das würde ich genau gleich sagen, aber man hat ja hin und raus, kurzfristig kann man ja unglaubliche Kapazitäten stemmen. schaffe ich halt 14 Stunden statt nur 12 oder ich schaffe 16 Stunden statt nur 14. Also man bringt dann schon, wenn man will, kurzfristig unglaublich viel rein. Aber wer eben zu kurz kommt, bist du selber.
Ja, und dann, wenn kurzfristig ist, funktioniert es nicht. Also meine, logisch kannst du, wenn jetzt irgendwie mal das Big gerebelt oder Verhaftung oder so, kannst du über 2 Tage. Aber langfristig, das schaffst du nicht. Bin ich überzeugt, das schaffst du nicht. Wenn du willst, super Arbeit leisten und irgendwie dich nicht an eine Wand anfahren, körperlich oder mental, dann musst du, also ehrlicherweise, musst du einfach Geduld haben. Wir haben ja mit Menschen an jedem Ecke zu tun. Also wenn ich merke, ich bin voll gestresst, dann kriegst du mein Büro ab, du kriegst es ab, allenfalls irgendwelche Gegenseiten, meine Klienten. Also, und das ist nicht die Idee.
Das ist eine reife, das ist eine sehr reife Einstellung, Nina. Ich wünschte, ich hätte das mit deinem Alter auch schon so gesehen.
Ja.
Er sagt weiter, als Juristin, Jurist darf ich mir die Arbeit nicht so sehr lieben.
Ja.
Also, und vor allem, man soll das Recht nicht lieben. Weil das Recht ist nur ein Werkzeug, ein Mechanismus, ein Konstrukt. Also es ist nichts Reins.
Ja, Michi,
also man muss nicht sehr fürchtig sein. Aber
mich
das ist auch nicht,
das?
Nein, das
dass
ist,
er als Strafverteidiger das überhaupt eben so schreibt, dass mich irritiert.
Natürlich.
Also generell als Anwalt vielleicht, aber als Strafverteidiger.
Nein,
also.
Aber Recht ist vom Menschen gesetzt und es ist ein Machtmittel. Nicht anders.
Ja, dann habe ich so ehrfürchtig vor dem Gesetz stehen und denke, oh, wie mache ich? Also, ja, sehe ich nicht. Aber ich glaube, das ist mir schon ein Unterschied. Ich denke das immer wieder beim Lesen. Das Prestige, also er kommt eben Prestigerechte, sind Dekanstellen, sind Professuren und so. Also das denke kann ich irgendwie nicht so. Und ich glaube schon, das ist sehr amerikanisch. Also, so die grossen Professor, die grossen Dekan von den grossen Unis. Das ist irgendwie schon nicht eins zu eins auf die Schweiz.
Ja, aber im gesellschaftlichen Ansehen ist ja dann schon auch wow, Oberrichter, wow, Bundesrichter. Oder dann...
Ich weiss nicht, ist das so?
Ja. Also die Ämter sind schon ein Prestigebunden. Und natürlich auch mit sehr viel Macht verbunden.
Ja, gut, das auf jeden Fall, aber... Ja, okay.
Aber wenn du eben als Strafverteidiger da vor Ehrfurcht erstarrst, dann bist du definitiv am falschen Ort.
Ja.
Er sagt ja dann auch, nicht jedes Recht verdient Respekt.
Ja, gut.
Das ist... Das
ist logisch, ja.
Und ich glaube, ich hätte jetzt, wenn ich jetzt Staatsanwalt wäre, was ich mir gut habe vorstellen können, dass ich das werde. Aber ich weiss nicht, je länger... Du musst jetzt nicht lachen.
Oder noch.
Aber je länger ich jetzt den Beruf mache, weißt du, so die Vorstellung, ich müsste jetzt sagen, mit XY verfolgen, ich müsste Kiffer verfolgen. Es gibt ja so Staatsanwälte, die mit Inbrunst gegen irgendwelche Cannabis-Indoor-Anlagen vorgehen in der Schweiz, aber eigentlich für das System etwas auch Schlechtes machen.
Mhm.
Also sie unterstützen eigentlich die organisierte Kriminalität, indem sie da die Kleinbäuerchen, die Kleinbauern, den Kleinabbau verfolgen. Und ich glaube, mir würde das so widerstreben, weil es rechtspolitischer Schwachsinn wäre, plus die noch zu kriminalisieren.
Ja.
Und du siehst ja dann das Ergebnis von dieser Kriminalisierung. Also weißt du, da musst du ja schon sehr viele Sachen Augenklappen. Wie sagt man beim Ross? Augenklappen?
Scheuklappen.
Aha, um das nicht zu sehen. Und dann wirklich finden, die Bestrafung, die Repression, das ist jetzt wirklich der sinnige Weg, den ich tagtäglich diene. Also ich glaube, ich käme da auf Tour, hätte ich bei diesem Beruf ein Sinnproblem bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Darum, ich finde es schon lustig. Das hast du mir so nie gesagt, dass du eigentlich dir das gut hast können vorstellen. Ich habe gewusst, dass du mal dort gewesen bist.
Ich sage, ich kann mir gut vorstellen, dass es hätte können werden. Ja, natürlich.
Ah, nicht, weil du so gut drin wärst, nicht, wie du
nein.
dir hast können vorstellen.
Nein, überhaupt nicht. Ich wäre vielleicht gar nicht gut, nein. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das wird, ja. Nein, wenn ich heute darüber nachdenke...
Oh, das ist spannend, ja.
Hätte das können passieren?
Okay.
Ja, wieso auch nicht?
Oh. Das war bei mir ein bisschen anders. Ja.
Ich habe natürlich den Beruf auch noch reinschauen dürfen,
ja.
Kurz, wo du bei einem Staatsanwalt noch viel mehr vielleicht tun sie es einfach klären. Aber ich habe das Gefühl, die waren noch viel autonomer gewesen. Da ist noch viel weniger von oben vorgegeben worden. Weißt, heute ist das ja Linie geführt und man packt, die sind irgendwie von Sachen bearbeitet worden mit ihren Strafbefehlserledigungen. Aber das war früher ein bisschen anders gewesen, glaube ich. Du hast Strafbefehl machen nur bis 3 Monate und du bist noch viel mehr Strafverfolger gewesen im wahren Kern und nicht so Richter und der Staatsanwalt in einem. Das ist schon eine unglaublich nicht gute Vermischung, die da stattfindet oder stattgefunden hat, dass man da die Gerichte so zurückgedrängt hat.
Ja, es kommt ja noch mehr. He? Wir sind ja am Ausbauen, zumindest ist das die Idee.
Also was ist jetzt die Take-Home-Message? Gibt es eine?
Ja, kann sein, muss nicht. Nein, ja, ich finde, du musst nicht zwingend das machen, wo du vermeintlich am besten drin bist, weil es ist allenfalls möglich, dass dir dann die Lust und die Freude drauf geht. Aber es kann sein, dass es doch gut aufgeht. Also es ist irgendwie eben, kann, muss nicht.
Also man muss versuchen, in der tagtäglichen Arbeit, in diesen Akten, in diesen Verfahren, muss man ja wie den Blick nicht verlieren für warum machen wir das eigentlich und was ist die Bedeutung. Weil sich nicht erschlagen lassen von der Masse von der Arbeit und von den Ansprüchen der Klienten und auf den Grimm bekommen von den Gerichten. Sondern wie immer sich zurückbesinnen, warum mache ich das wirklich, wirklich?
Ja.
Und dann bleibst du lebendig und dann brennst du nicht aus und dann kannst du den Job lang machen und dann ist es der spannendste Job, den man sich vorstellen kann.
So ein schönes Schlusswort, Uri.
Was ist das nächste Briefli?
Immer muss ich blättern, einen Moment. Darfst du auch mal übersetzen und ich kann sagen, nein, ich bin da glaube ich nicht einverstanden.
Also, auf dem Sterbebett. Lebe so, dass du möglichst nichts bedurst. Ist jetzt eine freie Interpretation.
Wir sind gespannt, ob das wirklich um das geht.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg, den wir beschreiten wollen, mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.